Die DHV-News vom 5. Juni 2020. Chaos in den USA und Cannabis. Ludwigs Präventionskampagne gegen Legalisierungsbefürworter. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Vorweg, ich habe ein Interview noch für euch am Ende der Sendung mit Tobias Pietsch von Hanfnah, der gerade aktuell vom Amtsgericht Freiburg als CBD-Straftäter verurteilt worden ist. Näheres dazu dann am Ende der Sendung im aufgezeichneten Interview. Jetzt aber ganz aktuell, Chaos in den USA, das bestimmt die Medien im Moment. Ihr habt es alle mitgekriegt, weil Polizisten in den USA einen schwarzen Mitbürger umgebracht haben bei einer Polizeikontrolle. Gibt es halt massive Proteste in den ganzen USA, in vielen Städten rauf und runter, friedliche Proteste, aber eben auch Plünderungen und Chaos. Und dazu gibt es tatsächlich einige Verknüpfungen mit Cannabis- und Drogenpolitik, die ich euch jetzt hier nicht vorenthalten will. Der erste Bezug, den ich da habe, ist der, dass tatsächlich auch bei Drogenkontrollen und Cannabiskontrollen, Festnahmen, Strafverfahren und so weiter ein starkes Ungleichgewicht zwischen den Bevölkerungsgruppen besteht. Also das wird immer wieder auch vorgetragen von unseren Partnerorganisationen in den USA, die da so eine extreme Diskriminierung, insbesondere von Schwarzen, immer wieder zeigen, auch in den Statistiken. Die haben ungefähr die gleichen Konsummuster wie die Weißen. Also Schwarze konsumieren nicht mehr Cannabis als Weiße. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man schwarz ist, in den USA wegen Cannabis verhaftet zu werden und Strafverfahren zu bekommen, ist 3,6 Mal höher als bei weißen Mitbürgern. Was eben zeigt, dass tatsächlich da eine systematische Diskriminierung von Schwarzen in den USA stattfindet, auch in allen möglichen Bereichen. Ja, diese Polizeikontrolle, die da schiefgelaufen ist, war ja auch nicht die einzige. Aber das Thema Cannabis- und Drogenpolitik zeigt das auch ganz deutlich, dass da irgendwie was fürchterlich schiefläuft in den USA. Für Deutschland wäre auch mal interessant, Zahlen dazu zu bekommen. Ich habe die leider nicht so genau. Ich nehme auch an, dass das Problem hier nicht ganz so groß ist wie in den USA. Aber da zeigt sich das eben auch ganz deutlich, diese extreme Ungleichbehandlung. Racial Profiling ist also das Schlagwort da in den USA dafür, dass eben Nicht-Weiße viel öfter kontrolliert werden und drangsaliert werden. Ein anderer Fall, der auch zu ähnlichen Protesten geführt hat, jetzt, der damit reingebracht wird, auch bei den drogenpolitischen Kampagnen, ist eine Schwarze, die bei einer Hausdurchsuchung erschossen worden ist, wo die einfach nur im falschen Haus waren. Ja, da war überhaupt der Beschuldigte, der wegen Drogendelikten irgendwie verdächtigt war, war gar nicht dessen Wohnung. Und die klopfen dann auch nicht vorher und sagen, hier Polizei, mach mal Tür auf. Die schlagen die Tür auf, rennen da rein mit voller Bewaffnung und so weiter. Und sobald sich da einer bewegt und Mucks macht, wird halt erschossen. Ja? Und das ist bei Schwarzen eben auch wahrscheinlicher als bei Weißen. So, zweiter Punkt. Geplünderte Shops. Habt ihr auch gesehen, brennende Supermärkte, wo irgendwelche Randalierer dann irgendwie die Ware raustragen und so weiter. Das hat auch Cannabis-Fachgeschäfte betroffen. Es waren also einige von diversen Cannabis-Fachgeschäftketten in mehreren US-Bundesstaaten betroffen, wo eben auch dann die Scheiben eingeschlagen wurden, alles geplündert wurde, randaliert wurde in den Geschäften. Und das hat dazu geführt, dass jetzt einige Ketten bis auf Weiteres ihre Filialen zugemacht haben. Teilweise in einzelnen Bundesstaaten nur, teilweise, wenn sie über mehrere Bundesstaaten Filialen haben, alle zugemacht haben. Also stark betroffen. Das, was Corona nicht geschafft hat, nämlich diese Cannabis-Geschäfte zuzumachen, ja, da haben die ja gesagt, ist essential, gehört zum allgemeinen Lebensbedarf dazu, wie Supermärkte mit Lebensmitteln. Das galt auch für Cannabis. Aber jetzt, die Randalierer haben halt dafür gesorgt, dass da manche dieser Cannabis-Geschäfte zumachen in den USA. Punkt 3 ist, dass jetzt vom Justizministerium die Drogenbehörde DEA angewiesen worden ist, speziell auch Protestierer zu beobachten, zu überwachen. Die DEA hat ja umfangreiche Maßnahmen und Möglichkeiten, auch als verdeckte Ermittler unterwegs zu sein, massive Überwachung von Telefon- und Kommunikationsgeschichten und so weiter. Da sind die ja Profi drin, machen die ja die ganze Zeit, nur eben normalerweise im Zusammenhang mit Drogen. Und jetzt haben sie für die nächste Zeit eine Sondervollmacht bekommen, dass sie da jetzt auch gegen verdächtige Demonstranten vorgehen können. Und da weisen wiederum unsere Partnerorganisationen in den USA darauf hin, dass immer schon diese ganze Anti-Drogen-Politik auch dafür da war, nicht erwünschte politische Bewegungen klein zu halten und zurückzudrängen. Das hat ein Berater von Präsident Nixon zum Beispiel ganz offen mal so zugegeben, dass die in den 60ern die Strafverfolgung gegen Cannabis und auch Heroin hochgefahren haben, weil das insbesondere beim politischen Gegner mehr konsumiert wurde. Also diese Studentenbewegung, ne, war ja tendenziell eher linksalternativ und so weiter. Und die haben halt mehr gekifft als die Republikaner. Und dann haben die halt massive Strafverfolgung für Cannabis eingeführt, um ihre Gegner und die ganzen Demonstranten da irgendwie durcheinander zu bringen und so. Und danach riecht es ja jetzt hier auch wieder. Trump sagt ja auch, das sind alles Linksradikale, die jetzt da demonstrieren. Bloß weil da ein Schwarzer umgebracht worden ist von der Polizei, ja, sollen sich mal nicht so anstellen. Jetzt sagt er halt, die DEA, die Drogenbehörde, soll da mit einsteigen und soll den politischen Gegner im Prinzip jetzt da mit ausforschen. Sei natürlich immer dazu gesagt, sowohl hier bei mir als auch in den USA, die Organisationen und so weiter, natürlich ist niemand irgendwie begeistert von den Plünderungen. Ja, die gehören bekämpft, die müssen irgendwie gestoppt werden und so weiter, gar keine Frage. Dafür habe auch ich kein Verständnis, nur eben für die Proteste an sich, dass da was verändert werden muss in den USA, sollte wohl klar sein.
Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox.
Jetzt komme ich zum Thema Ludwig und ihre Präventionskampagne. Ist viel durch die Medien gegangen. Viele von euch haben das auch schon wieder beachtet diese Woche, kommentiert auf allen möglichen Kanälen. Und es gab ein Video, ein Live-Video zur Vorstellung der Kampagne, was ganz gut passt, weil die Kampagne ja zum Inhalt hat, dass man mehr ins Netz will. Man will halt die ganz jungen Leute erreichen, die eben mit Lesen und Papier jetzt nicht mehr so viel am Hut haben und Flyer und so. Man will online arbeiten jetzt, um die Jugend zu erreichen. Und angekündigt wurde die ganze Kampagne am 17. März mit einer Pressemitteilung offiziell der Bundesdrogenbeauftragten. Und da steht drin unter anderem der Aufruf im Zusammenhang mit dieser Präventionskampagne: Überlassen wir die Kommunikation im Netz nicht den Legalisierungsbefürwortern. Das finde ich entlarvend, wundert mich, dass sie das im Prinzip in diese Geschichte reingeschrieben hat, weil sie immer sagt, hier geht es jetzt nur um Prävention, wir wollen weg von dieser ganzen allgemeinen Diskussion pro oder contra Cannabis. Da sagt Ludwig immer wieder, dass sie das nicht für zielführend hält, dass das nicht der Punkt ist, sondern eben Prävention viel wichtiger und so und dass das alles ideologische Debatten werden über die Legalisierung. Aber da sagt sie im Prinzip, dass sie das nicht passt, dass Legalisierungsbefürworter im Internet so eine starke Macht sind sozusagen, da will sie jetzt was gegensetzen. Also geht es eben doch nicht nur um Prävention, weil da sind wir auch sofort im Boot, sind wir dafür. Prävention ist super, gerade bei Jugendlichen. Aber sie will uns ja hier auch was entgegensetzen. Und dann ist man wieder beim Thema Legalisierung logischerweise. Sie sagt auch, man muss drüber sprechen. Hier mal der erste Ausschnitt aus der Pressekonferenz.
Ich finde, gerade weil es illegal ist, ist es ein Grund mehr, offensiv drüber zu sprechen und sich eben auch nicht politisch wegzuducken. Und deswegen brauchen wir eine bundesweite, ehrliche und auch mutige Kampagne, die die jungen Leute auf Augenhöhe erwischt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht mit dem strengen Gesicht und nicht gleich mit einem Verbot, sondern dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen, sie für so selbstverantwortlich halten, dass wir mit ihnen auch über die Wirkungen von Cannabis offen reden können.
Ja, leider duckt sie sich dann vor dieser ganzen Diskussion dann doch weg. Sie redet halt einfach nicht über das Verbot. Sie will den Jugendlichen nicht mit dem Verbot kommen. Aber deswegen ist das Verbot ja trotzdem da. Und das wissen die Jugendlichen ja auch. Das heißt, es bleibt dabei, dass man Jugendlichen mit Strafverfolgung droht. Und gleichzeitig aber sagt, oh, wir reden da jetzt nicht drüber und tun so, als wäre die Strafverfolgung nicht da und reden jetzt über andere Sachen. Das funktioniert natürlich nicht. Wobei wir natürlich grundsätzlich Prävention bei Jugendlichen, wie gesagt, auch gut finden. Also je früher die Leute konsumieren, je mehr sie konsumieren, desto größer sind die Risiken. Kann man nicht oft genug sagen. Ist besser, wenn Jugendliche gar nicht kiffen. Auf jeden Fall später, als der normale Plan vielleicht ist, als der Bedarf ist. Ja, die sollen sich alle ruhig noch ein bisschen gedulden irgendwie, ein bisschen rauszögern und vor allem nicht so viel und so. Es ist riskant, muss man sagen, ist eine richtige Botschaft. Aber wenn man eben von vornherein voraussetzt, dass eben an der Strafverfolgung nicht gerüttelt werden darf, wenn weiter strafrechtlich verfolgt werden soll, Jugendliche wie Erwachsene, dann ist das natürlich keine gute Gesprächsgrundlage, wenn man jetzt eben mit den Konsumenten da irgendwie in die Kommunikation eintreten will. Zum Thema Legalisierung noch ein Zitat.
Und wenn ich den Jugendschutz jetzt nehme als Prämisse dessen, wie gehen wir in Deutschland weiterhin mit Cannabis um, dann kann ich Ihnen ehrlicherweise sagen, alle Modelle, sei es das klassische Legalisierungsmodell, sei es aber auch die kontrollierte staatliche Abgabe, geben keine Antwort auf die Jugendschutzfrage.
Das stimmt natürlich, die Legalisierung wird nicht sämtliche Probleme beim Jugendschutz aus der Welt schaffen. Jugendliche werden weiter konsumieren und es wird weiter Jugendliche geben, die mit Cannabiskonsum Probleme haben, aber das ist ja auch jetzt der Fall. Das ärgert mich immer, wenn dann so jemand wie Frau Ludwig sagt, die Legalisierung löst das Jugendproblem nicht, aber das Verbot natürlich auch nicht. Das Verbot hat erst recht keine Antwort auf den Jugendschutz, wie wir ja sehen bei den hohen Verbreitungsraten bei Jugendlichen im Rahmen des Verbotes der Prohibition, funktioniert also auch null. Und das jetzt als Argument zu bringen gegen Legalisierung ist schräg. Klar ist auf jeden Fall, über diese Frage Legalisierung oder Nicht-Legalisierung hinaus muss es weitere Möglichkeiten geben, um Prävention zu betreiben, darüber nachzudenken. Wir sind dann auch gerne dabei, das zu machen mit der Prävention. Von mir aus auch so wie hier.
Bei Cannabis muss die Message nach meinem Dafürhalten jedenfalls sehr, sehr klar sein. Kiffen ist nicht cool. Es ist cool, nicht zu kiffen.
Ja, sowas von mir aus. Ja, je jünger, desto uncooler zu kiffen, würde ich auch sagen. Nur sollten dann vielleicht nicht so alte Leute wie ich und Frau Ludwig das sagen, sondern irgendwie eher Peer-Groups. Aber wir sind da nicht dabei, auf jeden Fall auf Ludwigs Seite, solange der Staat einen Krieg gegen Konsumenten führt, der die ganze Prävention wieder ad absurdum führt. Einen etwas positiven Ausblick kann ich aber euch doch noch mitgeben. Ein Zitat, was zumindest für eine CSU-Frau einigermaßen spektakulär ist.
Mir geht es darum, dieses Risikobewusstsein zu schärfen und damit auch den Konsum sozusagen eigenverantwortlicher zu machen und zu sagen, wenn du schon konsumierst, dann hätte ich einfach gern als Drogenbeauftragte, dass du wenigstens vorher weißt, wie sich es auswirken kann und dass du es für dich selber nicht verharmlost.
Ja, das ist jetzt der akzeptanzorientierte Ansatz, den Frau Ludwig eigentlich nie so offiziell und offen sagt. Sie weiß, dass Jugendliche konsumieren. Sie weiß auch, dass sie das mit ihrer Präventionskampagne nicht 100% verhindern kann. Und dass auch ein wichtiger Aspekt ist, den Jugendlichen klarzumachen, die konsumieren, dass sie sicherer konsumieren sollten, weniger, vorsichtiger, nicht bei jeder Gelegenheit, nicht aus jedem Grund, sondern eben vernünftig. Und das ist natürlich schon ein interessanter Ansatz, wenn er aus dem Mund von Frau Ludwig kommt. Letztendlich wird die durchgeführt, diese Kampagne von Buzz Medien. Die haben die Ausschreibung gewonnen, die Frau Ludwig da gemacht hat. Cannabis Concept Contest oder so ähnlich. Schon total cooler Konzeptname, Contestname, die Ausschreibung. Jedenfalls dürfte diese Buzz Medien Firma jetzt für 60.000 Euro eine Kampagne machen, wo wir sehr gespannt sind auf die Details, wie die das machen werden. Den Slogan haben sie sich schon überlegt. Mach dich schlau ist der Slogan dieser Kampagne. Wie gesagt, 60.000 Euro. Wenn man jetzt legalisieren würde, um das Thema noch mit reinzubringen und durch die Legalisierung weit über 2 Milliarden Euro pro Jahr sparen würde an entgangenen Steuereinnahmen, an Ausgaben für Polizei, Justiz und so weiter, dann könnte man vielleicht für so eine sinnvolle Präventionskampagne nicht 60.000 ausgeben, sondern 600 Millionen zum Beispiel, hätte immer noch eine Menge für Corona-Schulden übrig. Aber naja, Frau Ludwig will an der Prohibition nicht kratzen und begnügt sich dann lieber mit 60.000 Euro. Womit ich beim nächsten Thema wäre, und zwar Patienten haben wieder verstärkt Probleme mit Führerscheinthemen, weil jetzt die Polizei auf einmal scheinbar mehr drauf schaut, wie wird denn von den Konsumenten das legale Gras aus der Apotheke konsumiert. Denn die Ausnahmegenehmigung oder Ausnahmeregelung für Cannabis-Patienten im Straßenverkehr ist für bestimmungsgemäße Einnahme gedacht. Wenn also ein Patient nicht kifft, sondern Medizin vom Arzt nimmt, bestimmungsgemäß nach Vorgabe des Arztes, nicht nur was die Zeit der Einnahme angeht, die Menge der Einnahme und so weiter, sondern auch die Applikationsform, wie kriege ich das THC in den Körper rein. Da gibt es nur zwei bestimmungsgemäße Anwendungen, und zwar ist das einmal das Verdampfen mit einem Vaporizer. Das wird offiziell anerkannt als medizinische Applikationsform von Cannabisblüten. Und das andere ist verrückterweise ein Tee. Man soll die Blüten in Wasser kochen, und das wird dann anerkannt, obwohl THC gar nicht wasserlöslich ist. Nur eine winzige Menge des THC in den Blüten wird gelöst in dem Wasser. Der Rest wird dann in Biomüll mit entsorgt über die Blüten. Eine vollkommen sinnlose Art, Cannabis-Medizin zu sich zu nehmen. Aber in dem Fall hätte man dann eben zum Beispiel auch keine Probleme bei einer Verkehrskontrolle, weil man THC bestimmungsgemäß eingenommen hat, jedenfalls ein bisschen. Rauchen auf jeden Fall ist nicht bestimmungsgemäß, und insofern, wenn die Polizei Rauchutensilien sieht bei einem Patienten, wenn er irgendwie Tüte raucht oder so, selbst ohne Tabak, ist das keine bestimmungsgemäße Einnahme und insofern dann auch ein Problem für den Führerschein. Führerscheininhaber sollten also grundsätzlich darauf verzichten, Cannabis zu rauchen, sich am besten Vaporizer anschaffen, was natürlich manchmal schwierig ist für Leute mit wenig Geld. Die Dinger sind ja nicht ganz billig, wenn sie gut sind, jedenfalls als medizinisch anerkanntes Gerät. Und die Kassen das auch nicht alle zahlen. Aber es ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, da irgendwie sauber rauszukommen. Die Bundesregierung sollte sich wiederum mal locker machen und eine andere Applikationsform noch akzeptieren, zum Beispiel eben orale Einnahme durch Kekse. Das können viele Patienten, kann auch korrekt dosieren, ist auch kein Problem, einen anständig gemischten Teig in genau gleiche Stücke mit der gleichen Wirkstoffmenge zu unterteilen. Auf jeden Fall viel einfacher, als auszurechnen, wie viel bisschen THC jetzt bei dem Tee übrig bleibt im Wasser und wie viel ich denn da genau zu mir führe. Da ist das mit dem vernünftigen Keksebacken eigentlich einfacher. Aber keine bestimmungsgemäße Einnahme, schlecht für Führerschein. Insofern vorsichtig da draußen, das wird mehr zum Thema gemacht, die Polizei achtet mehr drauf. Nichts mit Rauchutensilien im Auto haben für Patienten und sowieso natürlich immer nur nüchtern fahren, wenn man nicht beeinträchtigt ist. Wer beeinträchtigt ist, soll sowieso nicht fahren, eh klar. Das Ganze findet ihr nochmal in zwei verschiedenen Artikeln auf der DHV-Seite im Einzelnen auseinandergedröselt mit Quellen und so weiter. Also schaut mal rein, wenn euch das interessiert. Dann haben wir zum ersten Mal dieses Jahr eine Nachricht aus dem Bereich Guerilla Growing aus Kitzingen. Da hat entweder ein Spaßvogel Vogelfutter abgelegt, also ein echter Vogel, oder eben auch ein Mensch. Die Medien spekulieren genau darüber, war es jetzt Vogelfutter, war es eine Guerilla-Aktion. Die haben tatsächlich selber auch von Guerilla gesprochen, vielleicht haben die sowas in DHV-News schon mal gesehen. Auf jeden Fall ist man da relativ locker in Kitzingen, ist auch klar, die Pflanzen sind nicht gefährlich, alle Experten sind sich scheinbar irgendwie einig, ist Nutzhanf, keine Ahnung warum und woher. Aber ist auch keine Rede davon, dass die Polizei jetzt das vernichtet und ausreißt und so, wie es normalerweise eigentlich üblich ist. Weil Hanf darf natürlich nicht einfach so irgendwo wachsen. Und die Leute dürfen dran vorbeilaufen und sich an einen schönen Anblick erfreuen, schreiben die dann noch. Das ist alles merkwürdig, weil Kitzingen in Bayern ist. Normalerweise würde man da das SEK erwarten, das sofort irgendwie alles aberntet und sofort vernichtet und so weiter. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass in Franken ist und Franken nicht in Bayern ist. Vielleicht mögen die Franken uns das erklären, ob sie sich zu Bayern zugehörig fühlen und ob Guerilla-Pflanzen grundsätzlich in Franken stehen bleiben dürfen. Wie auch immer, sei noch gesagt, ihr solltet das nicht nachmachen. Selbst wenn es ein Mensch war, der da im Prinzip die Pflanzen gepflanzt hat. Das ist eine Straftat, wenn man bewusst als Nicht-Landwirt auch Nutzhanf, auch nicht rauschfähigen Nutzhanf zum Keimen bringt, absichtlich Straftat. Auch der Aufruf dazu ist eine Straftat. Also insofern Vorsicht damit. Lieber Finger davon lassen. Berichten tun wir allerdings gerne hier, wenn irgendwo vor dem Amtsgericht in Kitzingen Hanf blüht, wächst. So, nächster Punkt. Nochmal Bayern. In München ist nämlich ein 68-jähriger Rentner beim Oktoberfest mit 1,1 Gramm Cannabis erwischt worden und soll dafür jetzt 1200 Euro Strafe zahlen. Das geht durch diverse Medien, Interviews in der Bild-Zeitung, Fokus berichtet, super hochgekocht, weil der eben der Rentner da, der 68-jährige, auch richtig Rabatz macht und überhaupt nicht damit einverstanden ist. Er hat Arthrose und gibt an, Cannabis hilft ihm dagegen. Rezept hat er scheinbar nicht, aber ja, er sieht sich auf jeden Fall berechtigt, Hanf zu rauchen und weist auch darauf hin, auf diese Ungleichbehandlung in den Bundesländern. Man wundert sich eh wegen 1,1 Gramm Strafe. Ja, in den meisten Bundesländern würde nichts passieren. Und er sagt eben auch, in Berlin bis 15 Gramm würde nichts passieren, jedenfalls beim Ersttäter. Hat er vollkommen recht, ist merkwürdig, ist vollkommen ungerecht und verrückt. Und er sagt auf jeden Fall, er wird lieber in den Knast gehen, als da diese 1200 Euro zu bezahlen. Bei Vollpension im Gefängnis, wie er es sagt, dann würde er dann lieber ein Buch schreiben. Ja, ich habe gekifft. Also sehr renitenter Rentner. Und das Justizministerium ist völlig verunsichert und sagt der Presse so, dass man eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit anbietet, ob jetzt einer eine Strafe bezahlt oder in den Knast geht. Da würde man eher fänden oder so. Die wollen ihn jedenfalls nicht in den Knast lassen. Mal gucken, ob er es schafft, da reinzukommen. Jetzt habe ich noch eine Online-Befragung für euch. ACM und Hochschule Hannover führen gemeinsam eine Online-Umfrage durch bei offiziellen Patienten, die ein Blütenrezept haben. Also nicht Dronabinol oder so, nur die, die offizielles Apothekengras bekommen. Und Sinn dieser Umfrage ist, zu schauen, welche Sorte Cannabis wie bei welcher Krankheit wirkt. Weil dazu gibt es immer noch viel zu wenig Forschung, viel zu wenig Hinweise. Man weiß nur, dass es so ist, dass jede verschiedene Sorte Hanf unterschiedlich bei den Leuten wirkt. Und ich habe schon viele Patienten getroffen, die sagen, es ist genau die eine Sorte, hilft mir am allerbesten, alle anderen sind nicht so gut. Und dem auf die Spur zu kommen, welche Zusammensetzung von THC, CBD und Terpenen und so weiter bei welcher Krankheit hilft, dafür ist diese Umfrage gedacht. Und ja, wer da betroffen ist, Patienten, Offizielle mit Apothekengras, mögen sich da beteiligen. Infos, Link wie immer in der Videobeschreibung. So, und dann kommen wir jetzt zum versprochenen Interview mit Tobias Pietsch von Hanfnah. Wir haben das jetzt mal ausprobiert. Die Technik ist noch ein bisschen Corona geschädigt. Ja, wir üben hier noch. Entschuldigt die schlechte Bild- und teilweise auch Tonqualität. Tobias hat auf jeden Fall gerade eine Verurteilung eingefangen wegen Verkauf von CBD-Blüten. Er hat also mehrere Geschäfte, die er betreibt im Südwesten und ist jetzt da in Freiburg verurteilt worden zu 2000 Euro Geldstrafe auf Bewährung. Also eine ganz seltene Sache, Geldstrafe auf Bewährung, ist auch bewusst von der Richterin als das mildeste Urteil, mildeste Strafe, die überhaupt geht, irgendwie angewandt worden. Aber eben Strafe, es ist weiterhin eine Straftat von ihr so definiert und er darf nicht weiter verkaufen. Will sich jetzt dagegen wehren, hat unsere Richtervorlage auch benutzt in der ganzen Diskussion und so weiter. Und von daher zeigen wir euch jetzt dieses Interview mit Tobi Pietsch. Hallo Tobi.
Hallo Georg, grüß dich.
Ja Tobi, vorweg erstmal die Frage, du musstest ja eigentlich damit rechnen, als du das Geschäft aufgemacht hast, dass du Ärger kriegst, wenn du CBD-Blüten verkaufst. Das war ja irgendwie klar, dass das zumindest ein Graubereich ist, dass du mit Strafverfolgung rechnen musst. Warum hast du das überhaupt angetan? Warum hast du es gemacht?
Ja, also ich muss ein bisschen widersprechen. Das war mir gar nicht so richtig klar, denn ich verkaufe schon seit dem ersten Tag im Prinzip Hanfblüten. Wir haben jetzt knappe 5 Jahre geöffnet und ich habe ja auch einen Bioladen damit dran. Das ist also nicht nur ein Head-and-Grow-Shop. Ich habe auch ganz viele Lebensmittel und unter anderem auch viele Hanfblüten-Tees, die für mich in der rechtlichen Bewertung genau auf einer Ebene liegen. Und deswegen, weil das nie beanstandet wurde, habe ich da auch nicht die große Gefahr gesehen. Und als ich dann auf der Mary Jane war und das frei aus Gläsern verkauft wurde oder sogar verschenkt, da habe ich dann auch gedacht, okay, es scheint jetzt also in diesem engen Rahmen, den das deutsche Gesetz bietet, einfach auch toleriert zu sein.
Okay, und na gut, dann seitdem musstest du dich da mit dem ganzen Kleingedruckten im Betäubungsmittelgesetz Anlage 1 auseinandersetzen. Ich habe eben schon erwähnt, dass du eine sehr milde Strafe bekommen hast. Du hast ja auch unsere Richtervorlage verwendet. Wie ist das gelaufen? Wie hat die Richterin darauf reagiert? Richtig überzeugt hast du sie ja offensichtlich noch nicht damit.
Genau, richtig überzeugt habe ich sie nicht, aber ich kann also auch an jeden nur appellieren, der irgendwie in die Mühlen der Justiz gerät, das anzuwenden, auch wenn das vielleicht am Ende nicht den durchschlagenden Erfolg hat, so schafft man es doch, sich mit den Argumenten aus der Richtervorlage auch mal in eine andere Position als in eine Verteidigungshaltung zu bringen, wenn man den Richter einfach mal fragt, hey, dieses Gesetz hat überhaupt keinen legitimen Zweck, hat keine Geeignetheit, keine Erforderlichkeit. Ne, und das ja, es ist auch viel zu heftig, wenn es denn reguliert werden soll in der Bewertung. Und wenn man die Fragen dem Richter stellt, und ich habe das wirklich in jedem einzelnen Prozesstag wiederholt, dann bringt man den schon ganz schön in Bedrängnis. Also die Richterin war am ersten Tag noch ganz klar dagegen, das überprüfen zu lassen. Am zweiten Prozesstag sagte sie schon, sie überlegt sich nochmal. Und am Ende war es doch, denke ich, ich sag mal eine halbe Stunde in ihrer Urteilsbegründung hat sie dann auch erklärt, warum sie das also jetzt nicht so sieht. Es war wirklich knapp, aber ja, es war eine sehr junge Richterin. Also ich denke, bei einem vielleicht etwas erfahrenen Richter hätte ich sogar eine Chance gehabt. Und deswegen bin ich da weiter gute Dinge und kann, wie gesagt, nur an jeden appellieren, das auch zu versuchen. Denn es hilft nicht nur dabei, die ganze Sache voranzubringen, sondern auch in jedem einzelnen Verfahren wird es helfen, dass man nicht allein in dieser bösen kriminellen Verteidigungshaltung steckt, sondern auch mal ein bisschen Fragen stellen kann, ohne gleich zu provozieren.
Und es ist ja auch nicht die letzte Möglichkeit, dass du die Vorlage anwenden kannst. Du kannst in jedem weiteren Verfahrensschritt wieder den Richter oder die Richterin bitten, das vorzulegen und letztendlich mit der Vorlage selbst dann auch Verfassungsbeschwerde einlegen am Ende. Das ist der Plan, oder? Du willst durchziehen?
Ich werde das durchziehen, definitiv. Ne? Auch wenn man, sag mal, wenn man eine Strafe erwartet hätte, kann man mit dieser Strafe natürlich mehr als zufrieden sein. Aber für mich gibt es da eben nur dieses Überprüfen vom Bundesverfassungsgericht oder alternativen Freispruch, der sich auch moralisch dann richtig anfühlen würde am Ende. Und deswegen gehe ich da weiter. Und ich habe eben auch gespürt, dass man mit dieser Richtervorlage tatsächlich sehr gute Chancen hat, das Gericht zu überzeugen. In der nächsten Instanz habe ich dann auch noch zwei Schöffen dabei, die müssen natürlich auch die rechtlichen Grundlagen beachten, aber die kann man vielleicht mit Emotionen noch ein bisschen mehr packen und durch die ganze Problematik, die durch diese unklare CBD-Rechtslage entsteht, gibt es da sehr viele Emotionen, die man vortragen kann.
Ja, allerdings. Du hast dich noch selbst angezeigt, jetzt beim letzten Prozesstag, als das Urteil gefallen ist. War das eine versuchte Selbstanzeige oder war es tatsächlich eine, die dann zum Strafverfahren geführt hat, zu einer Anzeige? Skizziere mal kurz diese Geschichte.
Ja, also so halb muss ich leider gestehen. Es ist mir dieser Move, nenne ich es mal, ist mir erst einen Tag vor der Urteilsverkündung eingefallen. Aber ich habe dann, um auch dem Gericht oder vor allem erstmal der Staatsanwältin diesen Quatsch nochmal aufzuzeigen, wollte ich das unbedingt an dem Tag noch erledigt haben. In Freiburg haben wir dann aber diesen Tee, um den es da geht, nicht gefunden. Ich wollte also einen, der von den Toxikologen bewertet wurde und auch ganz klar für genauso viel oder wenig berauschend und illegal oder legal gehalten wurde. Wollte unbedingt den haben. In Freiburg habe ich den dann nicht mehr bekommen, habe den dann nur noch in meiner Heimatstadt in Lahr gekauft. Und da das dann aber in eine andere Staatsanwaltschaft gehen würde, ja, war mir das dann erstmal nicht so wichtig. Ich habe die Selbstanzeige also schon per E-Mail vorab geschickt, habe sie dann aber am Prozesstag nicht abgegeben, weil ich das nochmal ganz neu vorbereiten möchte, denn dieses Produkt ist nicht mehr gelistet. Ich plane aber jetzt gerade eine Aktion, ja, wo ich mir einfach mal eine Liste mache von großen Ketten, die da also nicht drunter leiden würden, wenn es da einen ähnlichen Prozess wie bei mir gäbe, ja, wo das einfach in Frage käme. Und ich hoffe, dass ich mir dann nicht aus Versehen da auch nochmal so einen Hanftee kaufe und mich dann eben bei der dann zuständigen Staatsanwältin Selbstanzeige. Eine andere Staatsanwaltschaft könnte das vielleicht auch ein bisschen einfacher vom Tisch wischen, aber diese, die mir also ein Jahr und zwei Monate anhängen wollte, die kann also nicht einfach sagen, sie stellt das jetzt mal ein, weil sie muss Gleiches auch gleich bewerten.
Du hast jetzt nochmal per E-Mail eine Selbstanzeige abgeschickt, aber die dann nicht mehr direkt selbst abgegeben, unterschrieben und so weiter, oder wie? Und die wird jetzt nirgendwo hinführen, die hat keine Folgen, oder wie?
Ich vermute, dass ich am nächsten Tag dann von meinem Anwalt erfahren habe, dass das nicht ganz perfekt lief, weil es eben in der falschen Stadt war, habe ich es dann nicht eingereicht und es hat dann auch niemand mehr nachgefragt. Aber ich habe in das Gesicht der Staatsanwältin gesehen, also ich denke, sie hat das schon auf jeden Fall gewusst. Und vielleicht hat auch die Richterin dann am Morgen, falls sie denn davon erfahren hat, auch nochmal kurz überlegt. Und vielleicht hat das ja auch noch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Denn nach dem Prozess oder auch in dem Prozess haben alle Beteiligten gesagt, dass eben dieser Beutel-Tee von einer renommierten Teefirma genauso viel eben legal oder illegal wäre wie meiner. Und da bin ich dann schon mal gespannt, warum das zum einen ungleich behandelt wird, ne? Also warum da immer erst eine Anzeige erfolgen muss, wie bei mir. Ich wurde aktiv angezeigt. Genau, das will ich auch noch betonen. Das kam für mich nie in Frage, da jetzt irgendjemand anderen auch anzuzeigen oder mit Finger auf andere zu zeigen. Ich freue mich über jeden, der Hanfprodukte vertreibt. Deswegen ja, kam das bisher auch nicht in Frage. Aber da ich jetzt ja sogar eine Bewährungsstrafe angedroht bekommen habe, habe ich gedacht, ich kann mich ja selber mal anzeigen, bevor ich da noch mehr Ärger riskiere und mal gucken, wie sie darauf reagiert.
Gut, vielen Dank. Ich bin gespannt, was wir von dir noch hören in Sachen Selbstanzeige, in Sachen Gerichtsmarsch bis zum Verfassungsgericht. Ich wünsche viel Erfolg.
Und nochmal, nutzt die Richtervorlage, wenn ihr in der Scheiße steckt. Ich kann es nur empfehlen. Tschüss.
Tschüss. Ja, Tobi, danke dafür. Danke euch für eure Geduld und euer Verständnis, was die Qualität angeht. Wir arbeiten dran. Beim nächsten Mal besser, hoffe ich. Und damit komme ich zu den Terminen. Lauter Ortsgruppentermine, die alle online stattfinden. In Regensburg am 7. Juni, am Montag, 8. Juni, trifft sich die Braunschweiger Ortsgruppe des DHV online. Die Gruppe in Rhein-Neckar, Dienstag, 9. Juni, ebenso München. Und dann haben wir am 9. Juni auch noch den einzigen Nicht-Ortsgruppentermin, die ICBC Wirtschaftskonferenz Cannabis und Business im Internet, Online-Konferenz, Dienstag, 9. Juni. Und in Koblenz trifft sich die Gruppe am Sonntag, 14. Juni, online. Dann haben wir noch einen Infostand in Mannheim innerhalb der nächsten zwei Wochen mit Anstand und Abstand und Maske. Toller Einsatz. Und jetzt als letztes vor den ganzen Klickarbeiten für euch noch der Hinweis, nächste Woche gibt es keine News. Eine Woche sind wir nicht am Start, in zwei Wochen wieder für euch da. Und jetzt die Klickarbeit. Liked dieses Video, verteilt es überall in allen Netzwerken und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, wisst ihr Bescheid, wie immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.